SWR 2 Zeitgenossen.
Pia Lamberti, Sie gelten als die Verschwörungsexpertin in Deutschland. Sie haben 2 Bücher zum Thema geschrieben, zusammen mit Katharina Nokun, Fake Facts und True Facts. Ende September wird ein 3. Buch von Ihnen beiden erscheinen, Titel Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Sie sind zu Gast in vielen Talkshows, geben Interviews. Seit März 2021 sind Sie außerdem Teil der Geschäftsführung der gemeinnützigen Organisation CEMAS, Center for Monitoring, Analyse und Strategie, einem Think Tank der Informationen und Expertise zu den Themen Antisemitismus, Verschwörungsideologien, Desinformation und Rechtsextremismus im Internet sammelt und da Zivilgesellschaft und Medien und Politik berät. Wenn man sich jetzt so die gewissermaßen Hochkonjunktur der Verschwörungstheorien vor Augen hält, könnte man sagen, Sie haben den richtigen Riecher gehabt.
Ja, das könnte man sagen. Und vielleicht sogar auch eine eigene Verschwörungserzählung daraus basteln. Katharina Nokun und ich hatten uns ja deutlich vor der Pandemie zu diesem Buch entschieden. Das kam aber wirklich so in den ersten Wochen der sogenannten Anti-Corona-Proteste heraus. Und das war schon eine krasse, intensive Zeit, muss ich sagen. Also auf einmal waren so viele Medienanfragen, alle wollten wissen, was passiert hier denn eigentlich gerade? Was ist denn da los? Warum gehen diese Menschen auf die Straße und glauben, Bill Gates will sie chippen oder Reptiloide kommen auf die Erde? Und damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Ich dachte, wir schreiben so ein Nischenbuch. Wer liest denn dazu ein ganzes Buch? Ja, nichts da.
Aber was hat die Sozialpsychologin Pia Lamberti ursprünglich dazu bewegt, sich eben mit diesen kruden Theorien, Sie haben ja schon 2 jetzt erwähnt, von Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen zu beschäftigen?
Ich habe mich schon immer, auch schon als junger Mensch, auch mit Diskriminierung auseinandergesetzt, sozialer Ungerechtigkeit und auch mit Esoterik und den Gefahren von Esoterik und habe dann immer mehr gesehen, da gibt es so Überschneidungen. Also ganz viel Esoterik ist mit Verschwörungserzählungen angereichert. Man schafft es gerade über auch so die Esoterik vielleicht Menschen zu erreichen, die man anders nicht unbedingt mit menschenverachtenden Positionen erreichen könnte. Das ist so ein Bindeglied. Und als Sozialpsychologin interessiert mich ja das, was so in die generelle Gesellschaft hereinwirkt. Und deswegen war das spannend und es war auch wissenschaftlich spannend, weil es dazu noch gar nicht so viel Forschung gab. Das war zu dem Zeitpunkt auch sehr nischig. Es haben gar nicht so viele Menschen dazu gearbeitet.
Wann war das nochmal?
So 2014, meine ich.
Okay. Ja. Aber Sie haben ja auch Philosophie und Literaturwissenschaften studiert. Hätte es auch in die Richtung gehen können oder was hat letztlich dann den Ausschlag gegeben?
Also Menschen sind ja in jungen Jahren nicht immer ganz so kompetent, was die Fachwahl oder Berufswahl angeht. Und ich wollte eigentlich schon immer Psychologie studieren und hatte mich dann beworben für verschiedene Studiengänge und dann dachte ich, oh Gott, jetzt muss ich ja das erste nehmen, was da kommt. Und das war da Philosophie und Literaturwissenschaften. Und ich habe dann schon zu dem Zeitpunkt überlegt, was kann ich denn damit machen, was vielleicht auch gesellschaftlich relevant ist. Und habe aber für mich gemerkt, ja, irgendwie an der Psychologie führt kein Weg vorbei.
Und um das Bild noch zu vervollkommnen, Ihre Masterarbeit haben Sie zum Thema Uncovering Hidden Agencies, the Role of Trust and Control in the Development of Conspirational Thinking geschrieben, habe ich gefunden. Also frei übersetzt hieße das ja wohl Aufdecken versteckter Agenten, die Rolle von Vertrauen und Kontrolle in der Entwicklung von Verschwörungstheorien. Was genau haben Sie da untersucht?
Das ist eine, finde ich, ganz spannende Frage. So, man hat zum einen Kontrolle, also dass man das Gefühl hat, wir können irgendwie beeinflussen, was als nächstes passiert. Und gerade in der Corona-Pandemie, das ist so ein Paradebeispiel eines Kontrollverlustes, dass man nicht weiß, kann ich in den Urlaub fahren? Was ist mit meiner Hochzeit? Gehen meine Kinder morgen in die Schule oder sind die vielleicht krank? Und das macht was mit Menschen. Man sieht zum Beispiel, wenn man zum Arzt geht und das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben, dass man stärker Schmerzen spürt. Das geht auch oft mit Ängsten einher oder Depressivität. Und dann ist es ganz spannend zu gucken, was passiert denn eigentlich mit Vertrauen? Wenn ich keine Kontrolle habe, muss ich ja vertrauen. Also ne, im Flugzeug, ich habe keine Kontrolle, was der Pilot, die Pilotin macht, dann bräuchte ich Vertrauen, um entspannt zu sein. Und mich haben deswegen diese beiden Faktoren interessiert, getrennt, aber auch in der Interaktion, weil ja auch so eine, ja, würde ich sagen, eher populärwissenschaftliche These ist, die Verschwörungsgläubigen sind so misstrauisch und deswegen finden sie die Medien blöd. Aber es kann ja umgekehrt sein, dass mit dem Verschwörungsglauben das Misstrauen erst kommt und dann immer weiter sich verstärkt. Und das war für eine Masterarbeit ein kleines Mammutprojekt, was ich da gemacht habe. Aber auch tatsächlich fand ich es sehr spannend.
Das war jetzt eben auch schon spannend. Also da sind wir ein bisschen eingestiegen in die Thematik, in die inhaltliche Geschichte mit diesem, ist erst das Vertrauen verloren und deshalb Verschwörungstheorie oder... Also es wird ja auch viel darüber spekuliert und geschrieben, wie die Leute überhaupt zu Verschwörungstheoretikern werden. Und Sie sagen, es gibt so etwas wie eine Verschwörungsmentalität. Wie sieht die aus und wie lässt die sich beschreiben?
Genau, es gibt die Idee, dass es so eine ja mehr oder weniger stabile Persönlichkeitseigenschaft gibt, in der wir uns alle unterscheiden, wie stark wir an Verschwörungen glauben. Und dass die eben vorhersagt, wie stark wir auch an spezifische Verschwörungserzählungen glauben. Das heißt, es ist nicht nur was Situatives, ne? Also es ist Corona und auf einmal glauben alle an Verschwörungen, sondern etwas, was auch in uns Menschen liegt und was man als eine Art ja generalisiertes Misstrauen, eine Ablehnung gegen die da oben, also alle die, die man als mächtig wahrnimmt, darstellen kann. Und da finde ich es immer auch nochmal ganz spannend. Viele Menschen glauben, wenn man ganz, ganz niedrige Werte auf der Skala hat, dann ist man besonders kritisch. Das stimmt aber nicht. Kritisch sind die tatsächlich in der Mitte. Und die, die ganz niedrige Werte haben, sind so Leute, die sagen, Geheimdienste, alles super, was die machen. So dem Staat vertraue ich bei allem, was er tut. Also
niedrige Werte jetzt im Hinblick auf Verschwörungsmentalität.
Ja, genau. Okay. Und das ist dann eben nochmal was anderes, ob man jetzt glaubt, weiß ich nicht, 9/11 war so ein Inside-Job oder Lady Diana lebt eigentlich noch und wurde vom Geheimdienst versteckt und solche Dinge.
Ist das so eine Art Disposition?
Genau, das ist eine Eigenschaft und das wird nach wie vor erforscht, weil am Anfang in dieser Forschung ging ganz viel durcheinander, würde ich sagen, was man da eigentlich misst. Also wie bildet man denn so ein Thema wissenschaftlich ab? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel deswegen in unserer Definition auch gar nicht drin, ob Verschwörungserzählungen wahr sind oder nicht, weil das eben für eine wissenschaftliche Umsetzung ja dazu führt, dass man sich fragen muss, wer sagt mir das denn jetzt? Wer ist denn die Quelle, die das validiert? Ist das die Tagesschau? Ist das Wikipedia? Gucke ich, was die Bundesregierung sagt? Und dementsprechend ist das zumindest bei vielen Definitionen für die Wissenschaft nicht mehr mit drin und wird stattdessen eben über diese Idee, die da oben hätten einen geheimen Plan, um uns allen zu schaden, definiert.
Aber wenn Sie jetzt schon Ihre Definition angesprochen haben, wie lautet denn diese Definition?
Die Idee ist, dass man davon ausgeht, dass eine Gruppe oder eine Einzelperson im Geheimen agiert und versucht, der Gesellschaft zu schaden. Deswegen muss es eine Gruppe sein, die als machtvoll dargestellt wird. Weiß ich nicht. Der Nachbarjunge, der kann auch im Geheimen agieren, aber der wird wahrscheinlich keine groß angelegte Verschwörung organisieren können. Das heißt, es braucht eben dieses Geheimnisvolle, es braucht das Mächtige, eben auch eigentlich die Schadensintention. Also wenn ich eine Geburtstagsparty organisiere, wird ja keiner sagen, oh, so eine böse Verschwörung.
Also für eine Verschwörungserzählung, das
genau.
Ist jetzt die Definition. Und eine Definition für jemanden, der eine Verschwörungsmentalität hat, gibt es das auch?
Also die Verschwörungsmentalität ist eben dieses generalisierte Misstrauen gegenüber denen da oben. Das kann man jetzt auch noch personalisieren. Also jemand, der ein sehr starkes Misstrauen gegenüber Personen hat oder sie ablehnt, die er oder sie als mächtig markiert. Und ich finde diese Konstruktion dabei auch so wichtig, weil es geht natürlich auch um echte Macht, aber oft wird Macht auch falsch eingeschätzt oder überschätzt oder überhaupt erst konstruiert. Also wenn man sich mal anguckt, was es alles an Ideen über die Presse gibt, da ist ja ganz viel wirklich extrem aufgeblasen und weit weg vom Lebensalltag von Journalistinnen und Journalisten oder auch bei Politikerinnen. Die können ja jetzt nicht alles mal eben so ganz schnell entscheiden, sondern durchlaufen ja auch langwierige demokratische Prozesse.
Sind Sie denn am Anfang Ihrer Arbeit auch praktisch mit dem Thema konfrontiert worden? Will heißen, sind Sie auch mit realen Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen in Berührung gekommen oder war es primär dieses theoretische Interesse, was Sie vorhin beschrieben haben?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, man kann nicht durch die Welt gehen, ohne nicht auf Menschen zu treffen, die an eben solche Dinge glauben. Das heißt, ich habe auch immer wieder Menschen getroffen, wo dann der Schritt schnell gemacht war von irgendwie einer Kritik hin zu Verschwörungserzählungen. Ich meine, ich bin 1984 geboren, 9/11 habe ich als 16-jähriges Mädchen, stimmt das? Kopfrechnen, miterlebt. Und auch der Tod von Lady Diana, da spielte dieses Thema ja auch einfach eine total große Rolle. 2014 waren dann die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden, die ja auch ähnlich waren. Also ich habe das Gefühl, dass ich auch in einer Zeit aufgewachsen bin, die auch stark geprägt war von dieser Thematik.
Und damals, also mit 16, 17, da war auch schon dieses politische Bewusstsein bei Pia Lamberti. Also Sie waren da auch schon engagiert.
Also ich würde eher sagen, in dem Alter war ich schon politisch naiver. Ich musste mir das auch erstmal aneignen. Was ist denn eine kritische Haltung und welche Quellen ziehe ich wie heran und was sind wo die Probleme? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit 16 schon unglaublich reflektiert Person war, sondern wir wachsen ja alle mit der Zeit im besten Fall und reflektieren uns und verstehen die Welt ein Stückchen besser.
Welches sind denn die krudesten Verschwörungsmythen und Erzählungen, die Ihnen begegnet sind in der Zeit, in der Sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen?
Man kann quasi sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber es gab am Anfang der Pandemie so eine Geschichte über einen Asterix-Comic. Ich glaube, er hieß Asterix in Italien. Und da gab es einen Wagenlenker. Und der hieß in der englischen und französischen Version Coronavirus. Das hat halt dazu geführt, dass Leute glaubten, die Pandemie wäre angekündigt worden in diesem Asterix-Comic. Und zumindest in Berlin gab es diverse Spätis, die sich die dann auch in den Laden geholt haben und ich glaube tatsächlich eher aus Scherz verkauft haben, weil das eben so abstrus war. Da kann man den Kopf schütteln. Und wie gesagt, also viel ist tatsächlich, wenn man sich länger damit beschäftigt, immer so das gleiche Muster. Und dann ist das gar nicht mehr so überraschend, aber dieses Asterix-Comic, da muss ich auch sagen, wow.
Ja, und dass die Leute das glauben.
Ja, es ist bei manchen Dingen auf jeden Fall auch ein bisschen schade. Also wir leben ja in einer Welt, in der der Zugang zu Informationen so niedrigschwellig ist wie eigentlich noch nie. Also die Generation vor mir hatte ja im gleichen Alter einen viel, viel schlechteren Zugang zu Informationen. Das war ja auch viel stärker an den sozialen Status geknüpft. Man musste dann vielleicht zur Bücherei gehen, die dann auch in der Stadt besser bestückt ist als auf dem Land. Und heutzutage ist es ja viel weniger der Fall. Man hat viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Und dass aber wir trotzdem noch an so Punkten sind, dass Menschen eben nicht Fakten folgen. Das ist schon einfach schade tatsächlich.
Man hat ja so den Eindruck, dass die Corona-Pandemie wie ein Brandbeschleuniger für Verschwörungsmythen gewirkt hat, obwohl die ja nicht mit Corona aufgetaucht sind, sondern die Geschichte der Verschwörungserzählungen, der Verschwörungsmythen ist ja schon viel, viel älter, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch so eine wissenschaftlich ganz spannende Frage. Wie sehr hat das eigentlich zugenommen und woran machen wir das fest? Weil wenn wir uns die repräsentativen Umfragen angucken zur Verschwörungsmentalität, die ist tatsächlich gar nicht gestiegen. Aber vielleicht ist das auch nicht zu erwarten, wenn wir es mit einer Persönlichkeitseigenschaft zu tun haben. Und ob jetzt der Glaube an Corona-Verschwörungserzählung gestiegen ist, das lässt sich, also natürlich ist er gestiegen, weil sie vorher nicht existierten, aber das zeigt halt vielleicht schon so ein bisschen, wie mache ich das eigentlich fest, so ein Anstieg, ne? Nur durch Umfragedaten ist schwierig. Mein Plädoyer wäre, dass man viele Daten mit einbezieht, um so ein Phänomen besser zu verstehen. Und das eine sind eben solche Studien, aber auch sowas wie zum Beispiel Straftaten, die mit Verschwörungserzählungen begründet werden, antisemitische Vorfälle, die eben auch über so Verschwörungsnarrative laufen, die Protestzahlen. Und da würde ich schon sagen, dass man sieht, der Handlungsdruck innerhalb dieses Milieus hat zugenommen. Das Milieu ist auch größer geworden, das ist besser vernetzt und ist auch nochmal professioneller mittlerweile. Und wenn wir jetzt auf all die Konflikte und Krisen gucken, mit denen wir es zu tun haben, ja, das ist schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Aber es ist doch auch gewissermaßen ein neues Milieu, was sich gebildet hat.
Das ist so eine Mischung tatsächlich. Mhm. Also man hat zum einen Leute aus diesen montagsmahnwachen Strukturen, die da sicherlich mit reinfließen. Dann Anti-Impf-Milieu, das spielt da auch nochmal mit rein. Also es gab Ende 2019 noch so eine größere Anti-Impf-Demo in Berlin. Und da waren schon relativ ähnliche Namen unterwegs wie in der Pandemie. Und so sind diese Milieus dann zusammengekommen und haben dann aber auch natürlich mehr Menschen nochmal angezogen, die vorher vielleicht sich irgendwie nicht politisch interessiert haben, für die diese Themen nicht so eine starke Relevanz im Alltag hatten, die vielleicht schon ähnliche Weltbilder hatten, aber eben nicht sich vernetzt haben. Das sind neue Netzwerke. Man hat aber gerade auch so im Winter jetzt gesehen, dass nochmal so Netzwerke, digitale aus der Zeit von den Vorläufern von Pegida, so diese Nein zum Heim-Proteste, dass die reaktiviert wurden. Die wurden einfach umbenannt und dann hatte man schon eine große Gruppe an Leuten.
Und die sozialen Medien haben natürlich auch eine erhebliche Rolle gespielt.
Die sind halt wichtig, wie gesagt, gerade auch für die Vernetzung. Also auf Telegram sind ja wirklich große Strukturen entstanden und die sind auch nicht einfach nur so entstanden. Da stehen schon auch Leute hinter, die Gruppen mit angelegt haben, die Funktionen mit aufgezeigt haben, wie man sowas einrichten kann. Und das ist was, dass selbst wenn jetzt gerade die Mobilisierung auf der Straße ist ja wieder ruhiger, das ist ja auch was, was man im letzten Sommer gesehen hat, dass Menschen vielleicht eher ja in den Urlaub fahren oder in den Biergarten gehen, anstelle zu protestieren. Aber gerade wenn man auf den Herbst blickt, ist da ein Netzwerk und eine Struktur, die leider sehr schnell reaktiviert werden kann, auch für Mobilisierung.
Sie meinen jetzt auf den bevorstehenden Herbst blickt. Mhm. Also die Sozialpsychologie beschäftigt sich ja unter anderem damit, wie situative Kontexte menschliches Erleben und Verhalten beeinflussen. Welche situativen Kontexte, welche Umstände sind es, die die Entstehung von Verschwörungsmythen begünstigen, außer wie eben gehört solchen Pandemien?
Genau, also wie gesagt, das ist einmal so der Kontrollverlust, den Menschen erleben, das ist so ein situativer Faktor und das kann man ja sehr weit fassen. Die Psychologie hat ja immer so sehr abstrakte Begriffe, in denen sie dann ganz viele Sachen drunter packt. Beispielsweise haben wir in unseren Daten das auch gesehen, dass Menschen, die zum Beispiel arbeitslos sind oder die einen niedrigeren Schulabschluss haben, dass die auch eher zum Glauben an Verschwörungen neigen, aber nicht aus Intelligenzgründen oder dergleichen, sondern tatsächlich eher aus diesem Gefühl, ich habe hier kein Mitspracherecht in dieser Gesellschaft. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Meine Bedürfnisse sind nicht so relevant und auch das ist ja quasi eine Form von politischem Kontrollverlust, dass man keine Selbstwirksamkeit erfährt. Und das ist, denke ich, was auch fürs politische Handeln eine wichtige Lessons learned sein sollte, Menschen Selbstwirksamkeit auch politisch zu ermöglichen. Und das ist ja was in der Pandemie wirklich häufig hinten überfiel. Also wenn man mal an den Herbst, Winter 2021, 2022 denkt, da gab es ja so Phasen, wo zum Beispiel in Sachsen nicht mehr als 10 Menschen legal protestieren durften. Und in diese demokratische Lücke sind dann Rechtsextreme rein und haben die genutzt über die sogenannten Spaziergänge und waren damit erfolgreich. Und das ist eben was man bei so Krisensituationen einfach immer mitbedenken sollte, dass man demokratische Räume fördert und dass man Menschen die Möglichkeit der Partizipation gibt. Und das wurde in der Corona-Pandemie, finde ich, oft versäumt.
Und wenn man zurückblickt in die Geschichte, welche situativen Kontexte waren es, die da Entstehen von Verschwörungsmythen befördert haben?
Es gibt die Verhältnismäßigkeitsverzerrung, nennt sich das auf Deutsch. Da geht es darum, dass Menschen bei großen Ereignissen eher dazu neigen zu glauben, da muss irgendwas dahinter stecken. Das heißt, eigentlich alle großen Ereignisse der Weltgeschichte eignen sich als Projektionsfläche für Verschwörungserzählungen. Also sei es die Buschbrände in Australien vor 2 Jahren. Auch da gab es ganz viel über Wettermanipulation. Jede Form der Krankheitsausbrüche, Terroranschläge, wie schnell wird da False Flag gerufen? Da gibt es noch gar keine offizielle Erklärung. Der Tod von berühmten Persönlichkeiten, all diese Dinge. Und dann haben wir natürlich auch nochmal politische Unterschiede. Wenn wir jetzt in die USA gucken, wo man ja ein sehr polarisiertes Parteisystem auch hat, da lässt sich das immer relativ einfach auch aufzeigen, ist es schon so, dass bei Republikanern ein deutlich stärkerer Verschwörungsglaube da ist und dass der auch viel stärker in die politische Agenda verwoben ist. Und zwar zu einem Grad ja sogar, dass es genutzt wird, um die Demokratie im Herzen zu treffen und das Kapitol zu stürmen.
Aber warum ist das eigentlich so, dass die Republikaner, dass es dort mehr Verschwörungstheorien gibt?
Ich denke, das hat was damit zu tun, dass man ja auch bei den Republikanern, vor allem jetzt auch in der Radikalisierung, die ja durchaus da auch stattgefunden hat, Populismus ein wichtiges Kommunikationsmittel ist. Und Populismus und Verschwörungserzählungen haben ja so eine große Überlappung, dass es manchmal tatsächlich empirisch, also in der quantitativen Forschung, schwer ist, das zu trennen. Und dementsprechend wird das genutzt und weil man eben auch weiß, dass das sich extrem gut eignet zur Mobilisierung. Was man ja macht, ist, man erschafft das absolut Böse. Ne? Also nicht die schlechte Politik, sondern Hillary Clinton ist so böse, die entführt Kinder und stellt aus denen Verjüngungsmittel her.
QAnon.
Genau.
Ja.
Und in dem Moment kann man sich selber als das absolut Gute aufwerten. Das hat ja dann auch nochmal so ein Identitätsangebot. Vielleicht gerade in Zeiten, in denen Jobverlust, Partnerschaft ist in die Brüche gegangen, dann ist das ein sehr dankbares, einfaches Angebot der Selbstaufwertung. Und damit hat man ja auch ein Feindbild geschaffen, dem man sich versucht zu entledigen in irgendeiner Form. Deswegen sind Verschwörungserzählungen auch so antidemokratisch im Kern. Und ich denke, das wissen die Republikaner, das weiß Trump, das wissen aber auch viele Rechtsextreme, Rechtsterroristen, Islamisten, die das für sich nutzen als Teil der politischen Agenda, weil man darüber eben Menschen mobilisieren kann.
Und Trump hat dann natürlich auch nochmal Erhebliches in die Richtung wahrscheinlich geschoben, ne? Also ganz sicher.
Ja, er hat das ja genutzt. Also die gestohlene Wahl war ja wirklich so ein Druckmittel, auch um Menschen in den eigenen Reihen quasi zu erpressen. Und wenn die ihm nicht gefolgt sind, hatten die ja auch die Konsequenzen wirklich zu spüren mit Belagerung vor den eigenen Häusern. Und dann der Aufruf, das Kapitol zu stürmen, zeigt eben die Gefahren auf, wohin das führen kann in solchen aufgeheizten Zeiten, wenn jemand mit viel Macht eben solche Mythen verbreitet.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen heute mit der Sozialpsychologin und Verschwörungsexpertin Pia Lamberti. Frau Lamberti, wenn wir jetzt mal ins Hier und Jetzt kommen, das, was momentan Wladimir Putin und seine Anhänger über die Ukraine und den Westen verbreiten, der Ukraine-Krieg, der im Februar begonnen hat, und die Folgen, also wie gesagt, was die verbreiten darüber, das sind ja auch Verschwörungserzählungen. Und die werden offenbar auch begierig von Teilen der hiesigen Verschwörungsideologen und Ideologinnen-Szene aufgegriffen. Wo finden sich da die Verbindungen oder die Berührungspunkte?
Wenn man sich dieses Milieu anschaut, fällt schon auf, dass es eine sehr, sehr eindeutige Pro-Putin-Positionierung von den größeren Namen gibt und sehr wenig Gegenwind. Der Angriffskrieg wird verharmlost. Und das hat ja auch schon eine gewisse Tradition. Zum einen war RT.de, also Russia Today, das russische Propagandastaatsmedium, ja auch in Deutschland bis jetzt zur Sanktionierung der Sperre aktiv und hat ja auch immer mitgemischt. Ne? Also es wurde von Protesten berichtet, es wurde Öl ins Feuer gegossen. Wir haben das ausgewertet für die erste Kriegswoche. Und da war RT.de tatsächlich auch in den einschlägigen Telegram-Gruppen und Kanälen das meistgeteilte Medium. Also darüber wurden die Informationen bezogen. Und in Deutschland, würde ich sagen, kam so eine Art, ja vielleicht Professionalisierung dieses Milieus ja schon 2014 auf. Das war eben, als Russland die Ukraine zuerst angegriffen hat, haben sich ja in Deutschland diese besagten Montagsmahnwachen für den Frieden ausgebildet. Und da kommen eben so gewisse Weltbilder zusammen. Also man hat einen Anti-Amerikanismus, der da ganz tief verankert ist. Und Anti-Amerikanismus bedeutet jetzt nicht, dass man sich kritisch mit den USA auseinandersetzt, sondern dass man Menschen in den USA das Menschsein abspricht, die Kultur abspricht, dass man eben ja die USA als böse, als moralisch verkommen und so weiter darstellt. Das überlappt sich sehr häufig auch mit Antisemitismus. Den haben wir auch bei den Montagsmahnwachen gesehen und so eine Romantisierung von Russland als ursprünglich, naturbehaftet, Abkehr von der Moderne, so der Gegenentwurf zu einer liberalen Demokratie. Und das ist halt in so einem rechten, aber auch rechtsesoterischen Milieu wird das sehr positiv aufgenommen. Und das ist so eine Traditionslinie, die zieht sich bis heute fort. Da sieht man dann eben ähnliche Aussagen.
Und da können dann all diese Bilder, die wir täglich im Fernsehen sehen, von diesem schrecklichen Krieg und den Menschen, die da getötet werden, das alles kann daran nichts ändern, nichts ausrichten.
Ich glaube, dass es schon einige gab, die sich abgewendet haben, die dann gesagt haben, das ist für mich hier eine Grenze. Aber der Kern dieses Milieus verharmlost. Und da werden die Bilder eben als Lüge dargestellt, als Fake News, als Dinge, die man nicht glauben dürfte. Oder es wird behauptet, eigentlich hätte doch die Ukraine sich selbst angegriffen. Und so wird sich die Welt eben zurechtgedeutet und umgedeutet. Und diese Weltbilder sind ja extrem stabil. Also wenn man auch mal schaut in Russland, da haben wir es ja auch mit einer jahrzehntelangen Propaganda zu tun, die so stark ist, dass teilweise Eltern, die in Russland leben, leugnen, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt, obwohl ihre Kinder da gerade sind und attackiert werden. Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie stark Ideologien sein können und wie stark Menschen auch manchmal die Tendenz haben, Dinge umzudeuten, wegzuerklären, die sie nicht so haben wollen oder nicht so sehen wollen. Das sieht man ja auf allen Ebenen.
Und wie geht es Ihnen persönlich damit? Also das immer wieder zu erleben und bezogen auf den Ukraine-Krieg finde ich es besonders krass. Erleben zu müssen, dass Menschen Wirklichkeit in der Art umdeuten. Wie kommen Sie damit klar?
Unterschiedlich. Als der Angriffskrieg begonnen hatte, ich muss ehrlich sagen, ich konnte das nicht lesen. Sonst gucke ich ja immer relativ viel, was passiert gerade auf Telegram, was wird da geäußert, was sind die Aussagen, und ich konnte es einfach nicht, weil es einfach so furchtbar war, was da passierte, der Angriffskrieg, in meinem Umfeld auch Menschen waren, die um ihre Angehörigen gebangt haben, und dann sind da Leute, die das einfach leugnen oder hämisch werden und sich lustig machen. Und das war so eine Diskrepanz, dass ich kann gerade gar nicht mehr sagen, wie lange, aber eine Zeit lang tatsächlich gesagt, ich kann gerade nicht, ich muss mich mehr damit auseinandersetzen, mein Umfeld zu unterstützen, zu gucken, was ich gerade machen kann, weil das einfach so zynisch ist und so empathielos, dass das nicht ging. Und das hat sich schon auch dann gewandelt, weil es eben wichtig ist, hinzugucken, weil es ja auch darum geht, braut sich da gerade was zusammen? Wird das nochmal stärker eskalieren? Ich kann mich damit jetzt wieder besser beschäftigen, aber ich merke auch, dass ich nochmal deutlich bewusster mit meinen Ressourcen umgehe, weil ich glaube nicht daran, dass die Krisen bald vorbei sein werden. Ich denke, wir müssen uns daran leider gewöhnen, dass diese krisenfreiere Zeit ein Ende hat. Und da braucht es ja Energie auch langfristig. Und es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie in einem Jahr Burnout habe, sondern ich finde verantwortungsbewusster Umgang auch mit meinen eigenen Ressourcen gerade wichtig, weil ich glaube, es braucht ein langfristiges Engagement.
Dieses braut sich da was zusammen, das wollen wir gleich nochmal aufgreifen. Aber vorher möchte ich nochmal fragen, also mit Energien haushalten, man weiß ja nicht so viel über die private Pia Lamberti. Was macht Pia Lamberti zum Beispiel zum Entspannen? Oder haben Sie Hobbys? Oder?
Ich habe gestern, man sieht es auch noch so ein bisschen an meinen Fingern, Marmelade gekocht und Gurken eingelegt. Das fand ich, war sehr, sehr entspannt, ehrlich gesagt. Und so Sachen mache ich gerne. Ich mag einfach gerne in der Natur sein. Das tut mir immer sehr gut. Dann einfach so Blumen einzupflanzen oder Marmelade zu kochen, das ist auf jeden Fall was, was ich sehr gut finde. Ich habe auch sogenannte Achatschnecken, das sind afrikanische Riesenschnecken. Oha. Die sind so Handteller groß. Die brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit.
Die züchten Sie oder die halten Sie einfach?
Ich halte die. Ich versuche sie nicht zu züchten. Sie sind aber sehr, wie nennt man denn, gebärfreudig für eierlegende Tiere. Ich weiß es nicht. Die werden teilweise auch in der ADHS-Therapie eingesetzt und sind irgendwie doch interessant.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein schönes Symbol für Entschleunigung. Ja. Und Freunde, Familie, welche Rolle spielt das, um Energie zu sparen oder um einfach runterzukommen?
Oh, eine sehr wichtige. Also ich bin großer Verfechter von Feierabenden und Wochenenden. Mir diesen Raum auch zu nehmen, gerade weil die Themen eben so schwer sind, mit denen ich mich beschäftige. Und dann sind meine Freundeskreise und meine Familie, mein Mann unglaublich wichtig für mich und geben mir ganz viel Energie. Und ich bin immer dankbar, wenn da die Zeit ist, dass wir uns treffen können.
In der Regel machen sich ja Eltern auch Sorgen um ihre Kinder. Was sagen eigentlich ihre Eltern dazu, dass die Tochter sich jetzt doch schon eine erhebliche Zeit mit diesen Verschwörungsideologien beschäftigt?
Also ich glaube, das ist schon nicht immer einfach, wenn meine Mama liest, dass ich bedroht werde. Ich spreche darüber ja auch öffentlich, weil ich denke, es ist ein Politikum und nichts Privates oder nicht nur was Privates. Und das macht ihr dann schon Sorge und weil das natürlich auch ein hartes Thema ist. Aber ich würde sagen, sie ist auch sehr stolz auf das, was ich mache und verfolgt das immer und hat jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon eine ganz große Expertise in dem Themenfeld aufgebaut.
Aber das ist tatsächlich passiert. Also sie haben bis hin zu Morddrohungen erhalten.
Ja, also ich habe ein buntes Potpourri an allen möglichen Bedrohungen erhalten, von allen möglichen Leuten, auch nicht nur anonym. Und da sind immer wieder auch Morddrohungen mit dabei, also Herabsetzung, sexualisierte Gewalt. Also ja, ich werde als Teil der Verschwörung bezichtigt. Natürlich macht das was mit einem. Mir war schon bewusst, dass je mehr ich in der Öffentlichkeit stehe, desto mehr wird das auch mit Bedrohungslagen einhergehen. Aber diese Verrohung, finde ich, die es in der Pandemie gegeben hat, die hat schon ein großes Ausmaß angenommen. Und das bin ja nicht nur ich. Wenn man guckt, wie Leute im Supermarkt, die da arbeiten, beleidigt werden, die auch Gewalterfahrungen machen. Es kam sogar zu einem politischen Mord in Idar-Oberstein an einem jungen Mann.
An der Tankstelle.
Genau. Und das ist schon bedrückend und beängstigend. Und ich denke, da sollte schon auch mehr getan werden, dass Menschen nicht so alleingelassen werden damit.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Haben Sie denn Unterstützung bekommen?
Also ich habe mir Unterstützung gesucht. Ich wurde auch begleitet von den Opferberatungsstellen, die eine unglaublich wichtige Arbeit machen. Und natürlich sprechen wir auch im Team über das Thema Sicherheit und Sicherheitsvorkehrungen und wie können wir uns schützen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man eine Morddrohung anzeigt, also habe ich zumindest noch nicht erlebt, dass jetzt die Polizei kommt und sagt, lassen Sie uns mal drüber reden, wie wir sie schützen können. Wird sicherlich auch geben, aber ich denke schon, dass gerade Menschen, die eben nicht in gewissen Strukturen angestellt sind, sind halt oft damit alleine. Also sei es freie Journalistinnen, sei es aber eben auch zivilgesellschaftliche Initiativen, wo ich sagen würde, dass Schutz oft nochmal ein anderer ist, als eben, wenn, weiß ich nicht, ein Minister das gleiche Level an Bedrohung erfährt.
Und das ist ja umso wichtiger als, und damit sind wir wieder bei der Eskalation der Krisen, der Zunahme von Krisen. Dieser US-amerikanische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze hat in der Zeit geschrieben, wir leben in einem Zeitalter der Polykrisen. Und Sie haben im April im Bayerischen Rundfunk gesagt, je mehr Krisen, desto höher die Taktung der Mobilisierung des Verschwörungstheorie-Milieus. Also das heißt, müssen wir ja damit rechnen, dass die Szene auch immer größer wird?
Das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt determiniert. Also das muss auf jeden Fall größer werden. Das liegt auch an der demokratischen Gesellschaft, was jetzt passiert. Also diese Krisen treffen uns alle, aber die treffen uns ja nicht alle gleich. Jemand, der nicht viel Geld im Monat hat, der ist von der Corona-Pandemie wahrscheinlich schon härter getroffen worden als jemand, der einen sicheren Job hatte. Und dann eben mit der Energiekrise, dem Anstieg von Preisen, potenziert sich das Ganze nochmal. Und ich denke, es geht eben jetzt darum, wie kann man als demokratische Gesellschaft solidarisch miteinander sein? Wie kann man sich gegenseitig dabei unterstützen, dass eben die, die eh schon es nicht so leicht haben, nicht gesehen, nicht gehört werden? Und wenn man das hinbekommt, müssen rechtsextreme Mobilisierungen nicht größer werden. Die versuchen es natürlich. Die werden auch versuchen, sich an solche Mobilisierungen anzuhängen. Aber eben, ja, es ist keine Zwangsläufigkeit. Das liegt halt daran, was wir jetzt auch machen und wie sehr wir uns dafür einsetzen, eben, dass soziale Gerechtigkeit eigentlich, finde ich, so das übergeordnete Credo sein sollte. Und zwar einmal eben, was die Preisanstiege angeht, aber auch, wenn wir über die Klimakrise sprechen. Es geht halt nicht mehr so weiter. Und ich glaube, das zeigt sich ja an allen Ecken und Enden. Und das heißt nicht, finde ich, dass alles automatisch ganz schlimm werden muss, aber es muss anders werden.
Sie haben jetzt unter anderem die rechtsextreme Mobilisierung angesprochen. Ich habe die Äußerung gefunden von dem BKA-Chef Holger Münch, der gesagt hat, seit die Pandemie abebbt, verändere sich auch die Querdenker-Szene. Er hat von einer heterogenen Mischszene gesprochen, die sich eben nicht mehr mit dem klassischen Links-Rechts-Schema erfassen lasse. Das macht das Phänomen eigentlich noch gefährlicher, oder?
Ja, ich glaube, die Polizei und ich haben da unterschiedliche Perspektiven. Okay. Das ist ja so eine Debatte, die haben wir jetzt seit 2,5 Jahren und letztendlich hat man die immer, wenn es eine populistische Mobilisierung gibt, sind das alles Nazis. Ne? Das gab es bei Pegida, das gab es jetzt bei den Anti-Corona-Demos und nein, es sind natürlich nicht alle Nazis, die da sind, aber ich finde schon, dass das eine rechtsextreme Mobilisierung ist und dass man das auch so fassen muss. Was aber jetzt passiert ist, dass die Polizei über die Hälfte der politisch motivierten Kriminalität als nicht zuzuordnen einordnet, weil es eben nicht mehr diesem klassischen Nazi-Bild entspricht. Die haben ja oft auch nur das, was sie sehen. Und das finde ich falsch. Würde man anerkennen, dass zum Beispiel diese Spaziergänge, das ist ja ein rechtsextrem initiiertes Phänomen. Das haben Rechtsextreme, ganz klassische Rechtsextreme, in die Welt gebracht. Würde man das als rechtsextremen Mobilisierungserfolg einkategorisieren, würde das ja bedeuten auch, dass man politisch genauer hinschaut, dass man auch mehr Gelder im Kampf gegen rechts freimachen würde und dass man alarmierter wäre. Dementsprechend fände ich das sehr, sehr wichtig, das auch zu tun und finde es fatal, das nicht zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass hier das Gleiche passieren wird, was bei Pegida passiert ist. Nämlich, wenn ich jetzt Leute frage, war das denn rechtsextrem, dann sagt fast jeder ja. Zu der Zeit war es aber so, da war die Debatte ja auch, das sind doch besorgte Bürger, die haben doch Ängste, wir müssen nur mit den Leuten reden und währenddessen haben Nazis Geflüchtetenheime attackiert und Menschen bedroht und die Presse beschimpft und ich denke, hier wird das genauso sein. In 3-4 Jahren wird klar sein, das war eine rechtsextreme Mobilisierung, aber wenn das passiert, dann fehlt eine klare Positionierung. Und ich verstehe das auch auf der einen Seite, weil für viele waren das ja plötzlich nicht mehr die anderen, sondern der Nachbar, ein Freund, vielleicht die Tante, die da mitgelaufen ist. Und da haben auch viele Politiker Angst, Grenzen zu setzen. Aber als Sozialpsychologin sage ich, soziale Normen, total unterschätzte Sache, richtig gut. Die haben echt einen Effekt, nutzt die mehr.
Ja, vielleicht darüber sollten wir noch sprechen. Sie sind Teil der Geschäftsführung der gemeinnützigen Organisation CEMAS und beraten eben Medien und Politik. Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen? Wie beraten Sie und was beraten Sie?
Also wir haben quasi 3 Säulen in unserer Arbeit, wie der Name schon sagt, Monitoring, Analyse, Strategie. Das bedeutet, wir erheben erstmal Daten. Wir haben ein Echtzeit-Monitoring bei Telegram. Das heißt, wir sind in der Lage zu sehen, was passiert denn da gerade? Gibt es einen Anstieg an Aktivitäten? Welche Nachrichten teilen sich gerade besonders schnell? Was für Begriffe werden da verwendet? All diese Dinge. Wir führen aber auch selber zusammen mit Umfrageinstituten repräsentative Erhebungen durch, um das nochmal rückzuspielen. Wie ist das denn eigentlich in der Gesellschaft verhaftet? Wie ist denn da die Interaktion? Machen auch andere Formen der Recherchen, beispielsweise am Anfang von CEMAS zu gefälschten Impfpässen, wie sehr die auf Telegram verkauft werden. Und das Wissen, diese Daten, die wir haben, nutzen wir dann eben, um Empfehlungen auszusprechen. Also zu sagen, okay, es kam zum Beispiel zur Flutkatastrophe im Sommer 2021 und wir sehen, da passiert gerade was. Das Thema wird gerade sehr stark gespielt in diesen Milieus. Es sieht so aus, als würde es eine Mobilisierung in die Flutgebiete geben. Da muss man vielleicht schauen. Oder es gibt gerade eine extreme Zunahme bei pro-russischen Influencern auf Telegram wie Alina Lipp, da muss man jetzt nochmal hinschauen, das ist ein Thema, das könnte eine Rolle spielen und versuchen das eben so zu kommunizieren, dass es auch hilfreich und eine Unterstützung ist und verstehen uns da eben als so eine Art Bindeglied zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Wir werden zum Beispiel von Politikern eingeladen, mal einen Input zu geben zur Gefahr von Desinformation zum Beispiel. Wir haben alle ja auch unterschiedliche Perspektiven. Das heißt, ich rede zum Beispiel von der psychologischen Seite. Ein Kollege von mir guckt dann mehr so aus so einer Data Science, also datengetriebenen Perspektive auf das Thema. Wir sprechen aber auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die andere Expertise mitbringen, die zum Beispiel wir gucken, was passiert auf der Straße, wir gucken, was passiert im Netz und dann tauschen wir uns aus, inwiefern hat denn das eine Auswirkung auf das andere. Social Media und Kriegszeiten ist ein Thema, was ich sehr wichtig finde, wo es in Deutschland leider kaum gute Materialien zu gibt. Und da zu sagen, hier, das wäre was, man müsste hier die Menschen nochmal schulen, das ist sowas.
Und seit 2021, seit Sie sich gegründet haben, hat die Nachfrage kontinuierlich zugenommen.
Sie hat auf jeden Fall zugenommen. Ich denke, wir konnten uns auch ganz gut etablieren in dieser kurzen Zeit. Und es hat sich aber immer auch gewandelt. Also wenn ich denke, ne, am Anfang ging es natürlich nur um Corona, dann gab es aber auch so Phasen, da ging es stärker um die Flutkatastrophe. Und dann begann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Das heißt, es ging nochmal stärker auch um Propaganda, Desinformation. Wie wird das eigentlich genutzt? Dementsprechend wandelt sich das immer sehr stark.
Also Sie haben ja auch dieses zweite Buch True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft, geschrieben. Und spätestens jetzt sollten wir uns noch einmal kurz der Frage widmen, was hilft gegen Verschwörungserzählungen? Sie sagen ja, im persönlichen Umfeld sei es lohnenswerter, was zu unternehmen als im öffentlichen Raum.
Ja. Ich denke, das kann man eigentlich so gut sagen. Man braucht ein Vertrauensverhältnis zu einer Person, um sie erreichen zu können. Und wenn eben die Medien, die Politik, die Wissenschaft schon als Feindbild gelten, haben die natürlich da keine sonderlich guten Karten. Und es ist eben auch ein langwieriger Prozess, eine Person da in Anführungsstrichen rauszuholen, der aber auch was mit der Bereitschaft natürlich zu tun hat. Wer nicht will, den erreicht man nicht. Und da ist es, denke ich, aber wichtig, sich klar zu machen, was will ich denn eigentlich? Also möchte ich, dass mein Partner weniger auf Telegram ist oder möchte ich, dass der komplett aufhört, an alles zu glauben? Wie realistisch ist das, dass man sich wirklich da auch Ziele setzt, weil das sonst ein unglaublich frustrierender Prozess ist und der dauert einfach auch. Und deswegen ist es wichtig, auch manchmal Pausen zu machen und sich auch vielleicht daran zu erinnern, was haben wir denn eigentlich, was uns eint? Also es gibt zum einen das, was uns trennt, aber es gibt ja auch Dinge, der beste Freund, mit dem man so gerne Eis essen gegangen ist oder Schlittschuh laufen oder was weiß ich, dass man auch sich immer mal wieder darauf rückbesinnt, dass diese Beziehung nicht komplett zerrüttet. Aber, und das finde ich auch immer wichtig, es gibt auch Momente, wo ein Kontaktabbruch vollkommen legitim ist. Zumindest temporär, der muss ja auch nicht für immer sein. Aber dass man sagt, unter den und den Umständen möchte ich mit dir gerade keinen Kontakt haben, ist auch in Ordnung. Manchmal kann das sogar auch dazu führen, dass die Person merkt, ich verliere gerade ganz viel, vielleicht muss ich mich nochmal kritisch mit mir auseinandersetzen. Und das ist so das Private. Und auf gesellschaftlicher Ebene würde ich sagen, sind es wirklich diese sozialen Normen, die einen Unterschied machen. Das geht im Endeffekt darum, jede Gesellschaft hat rote Linien. Zum einen juristisch begründet, ich darf jetzt nicht klauen zum Beispiel, aber natürlich auch, wo setzen wir als Gesellschaft eine rote Linie? Wo sagen wir, das geht nicht, selbst wenn es nicht strafrechtlich relevant ist? Zum Beispiel sich den sogenannten Judenstern an den Arm zu heften, ist für mich schon jenseits jeder roten Linie. Und das sind ja auch genau diese sozialen Normen, zu sagen, ihr könnt protestieren, ihr könnt euch kritisch mit den Maßnahmen auseinandersetzen. Aber wenn ihr mit Nazis marschiert, wenn ihr meint, ihr seid die neuen Juden, die sich in 1933 befinden, dann ist eine rote Linie da. Und so lange reden wir mit euch nicht. Das hilft tatsächlich. Und da hätte ich mir manchmal mehr Mut in der Gesellschaft gewünscht, das auch so zu formulieren. Und diese sozialen Normen sind tatsächlich stark. Also es gibt Studien, die zeigen, die soziale Norm am Arbeitsplatz hat einen stärkeren Effekt, ob Leute den Corona-Maßnahmen folgen, als die eigene Einstellung. Also wenn auf der Arbeit halt Maske getragen wird, trägt man halt Maske, wenn man es blöd findet. Und das hätte man ein bisschen besser nutzen können in der Pandemie.
Sind Sie denn zuversichtlich, dass das in Zukunft passieren wird? Also Sie haben beim Karlsruher Verfassungsgespräch dieses Jahr im Mai gesagt, wir haben gute Werkzeuge zur Hand, um es richtig zu machen. Die Demokratie bedeutet immer Arbeit. Also sind Sie zuversichtlich? Was muss passieren?
Ich glaube, es ist halt wirklich Zeit, die Komfortzone zu verlassen und Dinge anders zu machen, weil es halt so nicht funktioniert. Und ob Menschen dazu bereit sind, wird sich zeigen. Ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall noch ein weiterer Weg, aber es bewegt sich schon auch was.